Ja, hallo Geier, grüß dich.
Hallo, Devasishu.
Hallo, liebe Zuschauer. Jetzt sind wir ein paar tausend Kilometer südlich von unserem letzten Interviewplatz in Deutschland auf Gomera und spreche ich mit einem glücklichen Menschen.
Ja, unglücklich bin ich nicht. Und wenn man dann davon ausgeht, dass das Gegenteil glücklich ist, ja, dann könnte ich sagen, du sprichst mit einem glücklichen Menschen.
Also du fühlst dich wohl hier.
Ich fühle mich wohl hier, ich bin froh, dass die Entscheidung gefunden wurde oder getroffen wurde und umgesetzt wurde, ja. Und bin eigentlich eher froh, dass ich nicht mehr in Deutschland leben muss. Und bin aber auch sehr froh, hier zu leben. Ja? Das ist schön.
Und im Übrigen ist doch das Wesentliche davon ja nicht berührt, oder?
Das Wesentliche ist immer unberührt. Ja, das ist.
Aber kann es sein, wenn man in einer stimmigen Situation ist, dass es dann leichter ist, das Wesentliche wahrzunehmen, in Fokus zu bekommen?
Das kann sein, aber das kann ich jetzt nicht bestätigen. Und wie soll ich mal sagen? In meiner Erfahrung ist es quasi, wenn der Zustand gerade nicht so schön ist, dann ist die Not oder die Notwendigkeit, jetzt irgendwie die Blickrichtung zu wechseln, größer. Also da ist der Ehrgeiz größer oder da ist die Bereitschaft größer, mal Gewohntes aufzugeben und ja, also ich glaube nicht, dass der Umstand tatsächlich einen leichteren Zugang vermittelt. Ich glaube, dass es eher so ist, wenn dieses Körperempfinden hier so ist, dass es sich hier sicher fühlt, dass es dann leichter ist, immer wieder da hinzukommen mit der Aufmerksamkeit. Es geht ja nur um die Aufmerksamkeit letztendlich. Also das Wesentliche, so wie du es benannt hast, das ist ja ständig hier. Da kann man auch gar nicht hinkommen. Das ist ja ständig da.
Und wie macht man es, dass man sich sicher fühlt?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und zwar ist die beste, die ich kenne, ist erstmal das Hier und Jetzt direkt zu überprüfen, Faktencheck zu machen. Was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was schmecke ich, was kann ich mit dem Tastsinn erfahren. Und diese Information, die dann da kommt, anzuwenden und zu gucken, ob da jetzt was Bedrohliches ist. Und wenn dann bemerkt wird, dass die Empfindungen dieses Momentes hier nicht bedrohlich sind, dann ist die Erkenntnis da, die kommt auch direkt im zentralen Nervensystem an. Während wenn das alles mental abgecheckt wird, also der Faktencheck nur mental läuft, ohne die Sinnesorgane, ohne Verkörperung könnte man sagen, dann funktioniert das anders. Ne? Und die Sinnesorgane ist ziemlich direkt und ja, dann wird bemerkt, nee, hier ist keine Gefahr. Es fühlt sich vielleicht so an, ich habe vielleicht irgendwo ein Empfinden durch einen inneren Druck oder irgendwie sowas, das sich bedrohlich anfühlt oder Angstgedanken. So, es kann sich also bedrohlich anfühlen, aber bei diesem Checken wird bemerkt, nee, hier ist nichts bedrohlich gerade. Dann wird eher klar, dass es sich dann um eine Erinnerung handelt.
Aber passiert das Checken dann auch mit dem Verstand, dass man überlegt, ja, ich bin jetzt hier in dem Raum und die Tür ist zu und es kann keiner reinkommen, darum ist das nicht bedrohlich? Oder Wie ist das auf eine körperliche Ebene damit zu kommen?
Der Verstand ist natürlich auch da, ne? Der läuft hier ja sozusagen die ganze Zeit. Und der Verstand, der interpretiert ja quasi die Empfindungen, das Abchecken des Empfindens, interpretiert ja das Denken die ganze Zeit, ne? Also das Denken kommt dann letztendlich auch zu dem Schluss, hier ist keine Gefahr, das Denken könnte sein, aber gleich könnte, wenn die Tür abgeschlossen ist, könnte sie aufgebrochen werden oder was weiß ich so. So ist der Verstand, der bleibt nicht hier, der ruht nicht hier, der will irgendwie die Zukunft absichern. Und bezieht sich damit auf Erfahrungen der Vergangenheit und will letztlich gar nicht hier verweilen. Da gibt es nichts zu tun für den Verstand. Meditation halt. Das ist langweilig für den Verstand.
Ja, ist ja auch nicht ganz unpraktisch, ne? Wenn ich mich schlafen lege, dann checkt der Verstand jetzt vielleicht, wie ist es im Laufe der Nacht? Kann sich da was ändern an der sicheren Situation oder so? Und da ich das ja auch in der Nacht eventuell nicht mitkriege, ist das ja auch sinnvoll, ne?
Es kommt darauf an, auf die Situation, in der ich mich befinde, wo es wirklich gefährlich werden kann bis nachts. Ne? Der Verstand kann sich alle möglichen Szenarien ausdenken, vor denen er sich dann fürchtet. Sogar hier jetzt in diesem Moment, ne? Könnte man sagen, ja, hier kann jetzt gleich was ganz Schreckliches passieren. Könnte ja auch, ja. Können jetzt die Gasleitungen in der Nachbarschaft explodieren. Das kann immer passieren. So, wenn du jetzt mit den Gedanken einschläfst, kannst du schon gar nicht gut schlafen, ja, weil das kann immer passieren.
Ja, ich meinte jetzt eher so eine Situation, zum Beispiel, ich wohne, als Beispiel, man wohnt parterre und überlegt jetzt, es ist warm, ich würde gern die Balkontür offen lassen, dann habe ich frische Luft, geht durch die ganze Wohnung. Und dann überlegt der Verstand vielleicht, da war aber vor ein paar Wochen oder wann war ein Einbruch in der Nachbarschaft und ja, es ist wirklich sinnvoll, jetzt die Tür offen zu lassen, ist das nicht zu gefährlich? Und dann sagt der Verstand, wägt das vielleicht ab und kommt zu dem Ergebnis, na, so viel ist mir jetzt die frische Luft nicht wert oder es reicht, wenn das Fenster offen ist, mach lieber die Tür zu. Das ist doch
So funktioniert der Verstand, genau.
ja, weil das ist doch eine sinnvolle Anwendung des Verstandes, ne?
Kommt drauf an, wenn du deswegen dann schlecht schlafen kannst, weil du nicht genug Sauerstoff kriegst oder nicht. Das kommt drauf an, das kann man jetzt so nicht genau sagen. Ne? Nur weil beim Nachbarn eingebrochen worden ist, heißt es ja nicht, dass es das jetzt wieder hier passiert, nur weil meine Wohnung auch Erdgeschoss ist. Das ist halt der Verstand, der verknüpft so diese Dinge und sorgt sich.
Ja, das ist immer so die Sache. Ne? Es könnte ja auch umgekehrt sein. Der Verstand sagt, okay, naja, so ganz gefährlich ist es nicht, weil so groß ist die Chance ja nicht, dass jemand kommt und dann schläft man schlecht, weil man sich unsicher fühlt, unbewusst.
Ja, kann natürlich auch sein. Genau, es gibt keine pauschale Antwort, ne, da irgendwie ist. Und klar, manche sagen, nee, ich schlafe lieber mit Fenster zu und keine gute Luft in der Nacht. Aber das ist mir sicherer und damit schlafe ich besser. Ja, dann ist das natürlich.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt so eine, wie heißt das, eine Lanze breche für den Verstand, aber irgendwie ist es doch eigentlich sinnvoll, der Verstand ist doch ein ganz tolles
Natürlich.
Werkzeug,
Ja,
ne?
natürlich. 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 Aber es ging ja um die Frage vorhin, was kann ich denn machen, um festzustellen, dass ich sicher bin? Und dafür ist der Verstand nicht so geeignet.
Ja, ich finde eben manchmal schon. Also ein kluges Abwägen, eine weise Entscheidung kann auch quasi über den Verstand oder kann der Verstand mitspielen?
Ja, das müssen wir einfach so stehen und
ja. Okay. Also, und wenn man sich sicher fühlt, dann hast es so gesagt, dann ist der Zugang zum Wesentlichen leichter oder das scheint dann von alleine durch oder wie soll man das
dann
sagen?
Dann kann ich mich weiter drum kümmern um das Wesentliche. Die Aufmerksamkeit kann dann hingehen. Die Aufmerksamkeit ist dann nicht beschäftigt oder notwendig für diesen Organismus hier in der Sicherheit zu bringen. Ja, weil es ist ja sicher. Aber wenn es nicht sicher ist, dann muss ja hier was geschehen, irgendwas anderes als sich dem Wesentlichen zuzuwenden. Dann, also wenn Überleben wichtig ist. Ne?
Kann man sich irgendwie dem Wesentlichen hingeben?
Tja, wer ist Mann? Müsste man jetzt fragen?
Ja, Mann ist ein Wort, das benutzt wird, um was auszudrücken, aber in Wirklichkeit passiert ja dann Hingabe. Ne? Ob da jetzt zusätzlich der Gedanke läuft, das ist meine Hingabe und ich mache das, oder ob das einfach als Hingabe ohne Identifikation passiert.
Ja, das ist ja ein Unterschied. Ne? Das ist ein großer Unterschied, ob man sich hingibt oder ob Hingabe passiert. So. Wenn man sich hingibt, dann scheint es ja so, als gäbe es irgendwas zu tun. Man müsste, keine Ahnung was. Es gibt ja jetzt viel diese Tradition, sage ich mal, diese nicht die Tradition des Wissens, also Yami-Yoga, sondern, wie heißt das andere?
Bhakti.
Bhakti, richtig. Und in diesem, da wird ja oft die Hingabe geübt mit Niederwerfung und was weiß ich was alles, ne? Was es da alles gibt. Also gibt's scheinbar jemanden, der das tun kann, sich hinzugeben. Aber den müssen wir zeigen, den. Wer soll es sein?
Ja, das ist eben.
Danke.
Einerseits ist in Wirklichkeit nie jemand da. Andererseits ist eben der Glaube da, dass da jemand ist. Aber das ist ja bei allem das Gleiche. Also zum Beispiel, die einen benutzen die Frage, wer bin ich? Da kann man auch sagen, wer fragt das denn jetzt?
Ist ja egal. Die Frage wird gestellt. Ne? Die Frage wird gestellt. Da ist keiner, der was fragt. Ne?
Ja, ja. Aber so kann es, aber das kann auch genauso auch mit Hingabe sein. Da ist vielleicht auch im ersten, zu Anfang noch der Gedanke, ich gebe mich hin. Aber wenn man sich darauf ausrichtet, passiert vielleicht dann nur noch Hingabe. Ne? Also ohne, dann spielt der Ich-Gedanke keine Rolle mehr.
Ja, genau, der Ich-Gedanke ist nur ein Gedanke. Da ist keiner, der sich hingibt. Ja? Auch wenn du gerne an dem Verstand festhalten möchtest, dass da einer wäre, der was tun kann und lassen kann, das ist ein Gedanke, mehr ist es nicht. Es gibt aber letztendlich gar keinen Verstand in der Hinsicht. Es gibt diese Denkaktivität. Das ist das, was Verstand genannt wird. Aber es gibt da niemanden, der sich hingeben kann. So, die Frage, wer bin ich, die taucht auf. Da kommen Impulse, man hört vielleicht irgendwann mal was von Ramana oder keine Ahnung. Oder irgendeiner fragt es auf einmal. Und dann ist die Frage da. Und entweder geschieht, das können so viele Möglichkeiten geschehen. Ne? Ach, das ist ja interessant. Oder was interessiert mich das denn? Also das wären jetzt die Extreme, ja. Wozu soll ich wissen, wer ich bin? Oder? Ja, das interessiert mich wirklich. Das wollte ich schon immer wissen eigentlich. Oder? Was weiß ich. Und all das ist ein Geschehen. Aber das macht keiner. Du kannst es ja direkt hier überprüfen. Jetzt. Deine Erfahrung ist, ich bin. oder?
Die Erfahrung ist zu sein, ohne, ja. ohne ich.
Ja. Genau.
Und die, so wie ich es verstehe, wird die Frage ja auch nicht gestellt, um eine Antwort zu bekommen, also auch keine eigene innerliche, sondern einfach, um das zu nutzen und zu gucken, was passiert, dass dadurch so ein nach innen fallen passieren kann, ne? wenn man so ausdrücken will. Aber wie, was dann passiert, wird auch jeder wieder anders beschreiben, weil das immer eine individuelle Sache ist.
Genau. So, wer nimmt denn die Erfahrung zu sein wahr?
Im Endeffekt natürlich auch keiner. Also in, auf der höchsten Ebene gesprochen natürlich überhaupt keiner. Aber da kann der Ich-Gedanke auftauchen, ja.
Ja, weil du keiner bist, ja. Du bist halt keiner. Das bist du. Du nimmst die Gedanken wahr. Du nimmst die Gefühle wahr, du nimmst die Empfindung wahr, du nimmst die Welt wahr, du nimmst die Hingabe wahr oder die, den Widerstand. Ja. Und das ist keiner, ne? Das, was du bist. So, da ist die Erfahrung zu sein, aber diese Erfahrung zu sein, die erlebst du.
Ja, man kann mit dem Du auf das reine Bewusstsein oder reine Gewahrsein
das,
hinweisen.
Ja.
Oder man kann sagen, da passiert einfach Hingabe oder Denken oder Fragen ohne Ich-Gedanke.
Also genau. Ist also passiert einfach ein Unterschied. Das ist ja auch kein Ich-Gedanke.
Ja. Dann ist gar kein Ich, unter Umständen ist gar kein Ich-Gedanke da. Oder unter Umständen auch, aber er wird nicht geglaubt.
So, weil das, was du bist, ist ja kein Ich-Gedanke.
Nee.
Der Ich-Gedanke ist ja, ich muss dies, ich muss das, ich sollte, ich bin dann da geboren und dann sterbe ich vielleicht oder so.
Ja, der Ich-Gedanke ist aber auch bei den freudigen Sachen, ne?
Also, ja, natürlich.
Oder ich erlebe Ekstase.
Genau.
Aber den, es gibt nun leider keinen Knopf, um den abzustellen, ne?
Den Ich-Gedanken?
Ja, der Knopf ist beim Menschen nicht eingebaut.
Einen Knopf gibt es nicht, aber es gibt ein Erkennen, eine Möglichkeit des Erkennens, dass es nur ein Ablauf ist und nicht das, was du bist. Das ist ein Ich-Gedanke. Aber es gibt ganz klar diese Erfahrung, wie ich bin. Oder du sagst, es gibt die Erfahrung zu sein. Und die Erfahrung zu sein wird bemerkt.
Und deine Empfehlung könnte jetzt sein, bei der Erfahrung zu sein, zu bleiben oder da den Fokus drauf zu richten.
Werden bemerkt es, ist meine Empfehlung.
Ne?
Weil es ist ja gar keine Möglichkeit, nicht zu sein. Kannst du immer probieren, für eine Sekunde mal nicht zu sein. Dann wirst du merken, das ist unmöglich. Ja?
Man kann es aus dem Fokus verlieren, sehr leicht.
Ja, das stimmt. Man kann es aus dem Fokus verlieren und kann mit dem Werden beschäftigt sein. Ne? Das ist der Ich-Gedanke. So. Bei Werden entsteht Zeit, Raum, all das. Eine Illusion.
Und im Sein ist das alles nicht.
Das findet alles im Sein statt. Die Illusion, ne? Findet hier ja statt. Denken. Und ist, wie soll ich mal sagen, ist gebettet. Ne? All das ist gebettet in dem, was du bist. Oder entsteht daraus. Oder? Und das, was du bist, ist nicht, es kann weder ein Gedanke, noch ein Gefühl, noch eine Empfindung. Es ist vollkommen unabhängig. frei. Bedingungslos. Kein Kampf. Der Kampf findet statt in dem. Steinkämpfer.
Steinbeißer unterwegs. Empfiehlst du Menschen von dir aus zu fragen, wer bin ich, oder ist das für dich nur ein Thema, wenn das jemand von sich aus erwähnt?
Das kommt immer auf den Kontext an. Wie, was geschieht gerade in dem Gespräch oder in dem Kontakt mit jemandem? Und da kann es durchaus vorkommen in dem Kontakt, dass ich dann frage, wer nimmt das jetzt wahr? Aber ich empfehle das nicht, das als Übung zu machen.
Das heißt, auf deinem Weg, sage ich mal, durch in Anführungsstrichen, hat die Frage, wer bin ich, keine Rolle gespielt.
Doch, absolut. Absolut, die kam ja irgendwann, die Frage. Und zu der Anfangszeit mit Isaac, in Isaac-Satsangs sehr, sehr häufig und intensiv. Ich war vorher schon zu anderen Satsangs gegangen. Da wurde es mal erwähnt, so beiläufig. Aber es war nicht der Hauptfokus des Satsangs. Ja? Und in den Anfangsjahren mit Isaac war das der Hauptfokus in den Satsangs. Darum ging es, ja, wer bin ich? Und da gingen natürlich auch viele Widerstände los. Und ich kann mich gerade erinnern an eine Szene, wo das eben vorher auch besprochen wurde und auch erlebt wurde. Tatsächlich, hier ist überhaupt keiner. Und dann spricht Isaac von ich mache das oder ich habe das gemacht oder diesen. Und ich sage, wer was für ein Ich, ne? Dann meinte er immer, na, irgendwie muss es ja benannt werden. So, man kann dann auf einmal von sich in der dritten Person sprechen, ist aber das Gleiche letztlich. So, man kann wissen, oder hier kann klar sein, das, was ich als ich bezeichne, bin ich gar nicht. Ich bin auch nicht, ich bin hier auch nicht wegzukriegen. Der Körper kann gehen, der Gedanke kann gehen. Die hören ja auch irgendwie mal auf, die Gedanken. Aber das Sein oder hier ich, als das, was ich hier bin, das hört nicht auf. Das kann nicht aufhören. Das hört nicht auf. Vielleicht kann es mal aufhören, ich weiß es nicht.
Kannst du dich erinnern, was die Frage, wer bin ich, dich in dir in dieser Zeit mit Isaac gebracht hat? Oder?
Ja. Sie hat mich erkennen lassen, dass ich nicht das bin, was ich dachte zu sein. Und glaubte zu sein und überzeugt war zu sein. Diese Frage hat und die Forschung mit dieser Frage hat das zutage gebracht, dass das, was ich wirklich bin, ganz was anderes ist. Etwas, was man sogar nicht vorstellen kann. Was wir uns nicht vorstellen können, wenn wir in dieser Überzeugung festhängen, jemand zu sein, der angefangen hat und dann auch irgendwann endet. jemand, der im Juni geboren ist, 1900 irgendwas, und jemand zu sein, der, keine Ahnung, wie viele Leute sagen, ich bin Elektriker oder so, das stimmt ja nicht. Oder ich bin Vater, oder ich bin Ehemann, oder ich... Das sind ja nur Erscheinungen, ne? Momentane Identifikationen.
Würdest du sagen, du sprichst mit Menschen nur über Sachen, wo du selber Erfahrungen gemacht hast in dem Bereich oder in der Art?
Es kommt auch immer wieder auf den Kontext an. Ne? Also bei der, wenn du jetzt auf die Frage, wer bin ich, anspielst, ja, da spreche ich nur von der Erfahrung, die hier selbst erkannt wurde. Wird. Wurde und wird. Und es ist nicht so, dass ich mich auf Ramana oder Papaji oder Isaac oder was weiß ich beziehe. Ich nenne den Isaac oft, weil der Isaac mir einfach wunderbare Fragen gestellt hat in der Zeit und Dinge klar machen konnte. Aber das, was klar gemacht wurde, sozusagen, das war dann die Erfahrung, meine eigene Erfahrung, und die kann ich mitteilen, sozusagen. Dann kann ich mal wieder sagen, ja, Ramana hat gesagt, oder Papaji hat öfter gesagt, oder so.
Das ist dann quasi nur die Illustration deiner eigenen Erfahrung, die Worte von einem Meister.
Genau, die haben das eben so ausgedrückt. Ne? Und ich weiß noch, wie ich Bücher gelesen habe, von mir aus von Ramesh oder von Gangaji oder so. Und da noch nicht wusste, wer ich wirklich bin. Beziehungsweise, ich sag's mal anders, noch mehr die Überzeugung, jemand anders zu sein, größer war als heute. Sag's mal so. Und irgendwann ist diese Überzeugung einfach weggerutscht, weggefallen. Und wenn ich dann das nochmal gelesen hätte oder habe, das ist mal passiert, deswegen kann ich aus einer Erfahrung da sprechen, dass ich auf einmal sehen konnte, ach, das ist aber schön geschrieben. Auf einmal stand in den Büchern meine Erfahrung. Vorher war es irgendetwas, das es zu erreichen gäbe.
Jetzt gibt es grundsätzlich nichts mehr zu erreichen, außer vielleicht ein paar praktische Dinge.
Ja. Also auf ja, zu wissen, wer ich bin, das hat sich erledigt. Da gibt es nichts mehr zu erreichen. Erleuchtung ist als ein Konzept entlarvt worden. Ein spirituelles, irreführendes Konzept. Da gibt es auch nichts zu erreichen. Frieden ist hier permanent. Da gibt es auch nichts zu erreichen. Auf der Ebene der unbewussten Muster gibt es oder darf sich mehr und mehr zeigen, wie da auch noch mehr Bewusstsein hinkommt. Aber all das ist kein Indikator für Glück oder Frieden.
War Traumaheilung ein entscheidender Schritt in deinem, auf deinem Weg, in Anführungsstrichen?
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Das hat viele Aha. Erlebnisse gebracht und mir als Gaia ganz, ganz viele Möglichkeiten gegeben, anderen traumatisierten Menschen sozusagen begegnen zu können. Und besser zu hören, was gibt es da für Bedürfnis? Was kann jetzt gerade bewerkstelligt werden, was nicht? Die Erkenntnis von Trauma und Traumatisierung bei ja, wahrscheinlich allen Menschen, oder ich sag mal lieber, ist sicher zu geben, fast allen Menschen, hat einen großen Einfluss auf das Weltgeschehen. Und hat einen großen Einfluss auf das individuelle Geschehen. Und ja, das gibt mir die Möglichkeit, liebevoller zu begegnen. Weniger zu ver- und beurteilen. Auch mir, jetzt spreche ich von dem Organismus als nur liebevoller zu begegnen und auch den nicht so zu verurteilen.
Auch die Beschränkungen, die vielleicht noch da sind oder auch bei anderen, also die Ängste, die da zum Beispiel sind oder...
Ja, dann... Genau, da kommt es natürlich auch auf den anderen wieder an, was es gibt für eine Bereitschaft, ja, da offen zu sein oder sich einzulassen. Zu zeigen, wie Ängste, woher das kommt. Ja. Und es gibt Menschen, die erleben im Zusammensein mit mir zum ersten Mal in ihrem Leben, Angstfreiheit. Für einen kurzen Augenblick. Oder Bedingungslosigkeit. Für einen kurzen Augenblick.
Was heißt, da muss ich direkt fragen, Bedingungslosigkeit? Also
Liebe.
Liebe. Also Liebe ohne Bedingung. Einfach nur Liebe.
Ja. Und es ist unheimlich schön, wenn man sich in diese Liebe trifft, begegnet, das in Fluss kommt, ins Fließen kommt, über die, ja, von oben bis unten man irgendwie durchflossen wird von Liebe. Und das ist das, was du vorhin ja irgendwie so Ekstase genannt hast. Oder es kann zu einer Ekstase sein, es kann noch mehr zu einer Glückseligkeit führen.
Ekstase muss ja nicht unbedingt Liebe sein. Also ich meine, ganz im Endeffekt ist alles Liebe, aber irgendwie, da muss jetzt nicht der Charakter von Liebe so offensichtlich gefühlt werden, sondern es kann einfach auch eine körperliche Ekstase sein.
Ja.
Es gibt ja Traumatherapeuten, die das Ehrliche mitteilen, also von allem, was gerade da ist, einem Gegenüber als sehr heilend darstellen und empfehlen. Hast du da auch Erfahrungen gemacht?
Ja, beides. Es kann sehr heilend sein, es kann auch sehr retraumatisierend sein. Und es kann auch... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das noch weiter ausfüllen muss, aber wenn du Fragen hast dazu, was ich jetzt gesagt habe, dann
Ja, wie kann es sein, dass die gleiche Sache einmal so und einmal so wirkt?
Weil es nichts Pauschales gibt. Es gibt nicht, das hilft allen und immer. Und das ist häufig eine, oder kann eine Fehleinschätzung von Therapeuten sein.
Es kann anscheinend auch sein, dass Menschen von Sachen angezogen werden, die ihnen gar nicht helfen. Ne?
Ja, durchaus. Ja. Und ich kenne Menschen, die auch das ehrliche Mitteilen in Gruppen gemacht haben und dann irgendwann mir davon erzählt haben. Und ich nur gespürt habe, das ganze Nervensystem war so dermaßen angespannt, aber sie konnten wenigstens mal mitteilen, was sie gefühlt haben, aber die mussten sich ja auch das anhören von allen anderen. Und wenn da nicht die Kapazität da ist, sich selbst zu resourcieren, also das Nervensystem in Balance zu halten, dann kann es ganz doll nach hinten losgehen. Dann ist es oft so, dass das ehrliche Mitteilen, so wie ich es verstanden habe, ja auch einfach, man teilt sich mit über sich, man spricht über sich, seine Gefühle, Empfindungen. Und dann kann es ganz schnell so gehen, dass man sagt, ja, ich empfinde, dass du und dass die und dass alle und dass das. Man hat das Gefühl, man spricht über sich, aber projiziert es quasi direkt schon wieder auf die Welt. Oder auf irgendeinen Zuhörer. Der dann schon, wenn er nicht wach ist, keine andere Möglichkeit hat, als darauf zu reagieren in irgendeiner Form.
Ja, ich habe da auch ganz unterschiedliche Erfahrungen mit. Ich habe es mal bei einer Podiumsdiskussion erlebt, wo auch Gopa dabei war und das so das ehrliche Mitteilen so in den Raum gestellt hat. Und dann hat er sich ehrlich mitgeteilt, ich mich ehrlich mitgeteilt, ein, zwei andere auch. Und das hat sofort die ganze Atmosphäre verändert.
Von wie nach wie?
Das war auf einmal, ja, es war auf einmal, wie soll ich sagen, irgendwie alles viel klarer, viel ehrlicher, viel authentischer, viel offener. Mhm. Und die Leute waren berührt davon. Mhm. Ich habe aber auch für mich persönlich schon erlebt, in ehrlichem Mitteilen, in so einer formellen Form, dass ich gemerkt habe, ich fange nur noch an, das ist wie ein Schauspiel. Also ich sage da Sachen, wo ich weiß, die kann man sagen und so formuliert man das. Und das ist dann zwar so ein Nachgucken gewesen, ist das jetzt wirklich bei mir, aber wenn da nur so ein Hauch war, wo das direkt schon so... Also irgendwie, das war mehr, ich habe das Gefühl, ich kam mir wie ein Papagei vor, der gelernt hat, wie das geht, und der macht das so, ne? Nur um aus der Situation irgendwann wieder rauszukommen.
Okay. Ja, das kann immer passieren, das kann mit allem passieren. Das kann mit Satsang passieren, das kann mit Somatic Experiencing passieren oder mit Namen, ja. Das, man kennt von mir aus schon mal so die Grund, Eigenschaften des Somatic Experiencing, ja. Und dann ist es häufig so, dass dann die Menschen, die Klienten, irgendwas sagen, damit der Therapeut endlich Ruhe gibt. Damit sie ihre Ruhe haben. Weil da wollen wir letztendlich hin, ne? In Frieden, ne? Wir wollen Frieden, ne?
Merkst du sowas sofort dann? Oder du merkst es ja auch nur, wenn du es merkst.
Ich merke es nur, wenn ich es merke.
Ja, wenn du es nicht merkst, ja, kannst du es auch nicht sagen. Ich habe es in dem Moment nicht gemerkt.
Genau. Ich kann es im Nachhinein dann vielleicht sehen, kann mich dann entschuldigen oder kann sagen, oh Mensch, sorry, da war ich nicht richtig wach oder habe es falsch interpretiert oder interpretiert, überhaupt interpretiert.
Da steht hinter dir ein Bild, was mit im Bild, im Videobild auch ist. Ich kann doch jetzt mal draufzoomen. Das ist aber nicht Isaac.
Ist das hier?
Ja.
Das ist Biene.
Aha.
Mein Herz. Hm. Biene ist meine. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch mal kennengelernt habt.
Ja. Mehrmals.
Mehrmals.
In Berlin.
Ah ja, ja.
Zum Beispiel.
Ja, Biene. Wie soll ich das beschreiben? War meine Frau. Ist meine Frau. Aber leider verstorbenen. Und ich weiß nicht mal, ob leider wirklich stimmt. Manchmal stimmt leider. Häufig stimmt es nicht. Die im Februar verstorben ist und ja, was leider ist, ist, dass ich jetzt nicht mit ihr hier lachen kann. Oder unsere Körper sich berühren können. Und es ist sehr, sehr häufig so, dass, also wie soll ich mal sagen, wenn überhaupt kein Gedanke dahin geht, da gibt es überhaupt gar kein Vermissen oder Fehlen. Und manchmal taucht es auf als ein Gedanke und ach Mensch und ohne den. Ist dann nur Liebe. Ne?
Also das leider beinhaltet nicht, dass es nicht absolut akzeptiert wäre von dir. Ne?
Du meinst, wenn das leider auftaucht, dass das dann Momente sind, wo es nicht voll akzeptiert
wird? Nee, ich meine nur, dass du jetzt ein bisschen zögerst, das Wort leider zu sagen.
Ja, weil es häufig nicht leider ist. Ne? Also es gibt, wie gesagt, es ist verbunden mit Gedanken in die Vergangenheit. Und
ja, ich müsste eigentlich noch anders formulieren. Ich meinte eigentlich, das leider könnte darauf hinweisen, dass es nicht voll akzeptiert ist. Aber das stimmt nicht. Es ist voll 100% akzeptiert, wie es war.
Ja, und dann gibt es so Erinnerungen. Und wenn die auftauchen und jetzt sich nicht wiederholen können, sowas, dann kommt vielleicht sowas wie so ein Leider oder so eine Traurigkeit oder so ein, ach, so ein bisschen Selbstmitleid oder sowas in der Art. Oder auch ja, mein Gott, entsteht ein ganzes neues Denkuniversum mit einem so einem Gedanken. Dann könnte man denken, hätten wir doch was anders machen müssen, hätten wir andere Ärzte, auch andere Heiler, andere. Also, da steckt dann drin, auch irgendwie sowas hätte verhindert werden können und.
Was natürlich alles nichts bringt.
Nichts bringt, weil es ist, wie es ist. Ne? Und das Schöne ist, dass ich so eine wunderbare Liebe spüren kann. Ich gehe abends hin, sage Guten Nacht und oder was, morgens mache ich ein Licht an und sage Hallo, Darling. Wie es dir wohl geht jetzt? Oder irgendwie irgendwas in der Hand. Und ich spür sie einfach viel, häufig. Wenn du mich jetzt fragen willst, was spürst du denn da? Also, weil, kannst du sie spüren? Was spüre ich da? Erinnerung spüre ich oder Liebe? Präsenz, ich spüre ganz häufig heilsame Präsenz, ja, wenn ich an sie denke.
Du begegnest ja jetzt auch hier Frauen. Hat es dann einen Einfluss darauf, dass da noch du dir ihrer Präsenz bewusst bist?
Ja. Ich begegne Frauen, ich begegne auch Frauen, die interessant sind für mich als Geier. Es gibt auch manchmal so einen Wunsch nach Berührung, nach körperlicher Berührung. Und auch das Erkenntnis, dass man häufig in irgendeinen Deal eingehen muss, um das zu kriegen. Und ich spüre, dass ich für sowas, jetzt so eine Verbindung mit einer Frau, also eine Ehe oder wie soll man sagen, Beziehung oder
Partnerschaft.
Ja, all die Begriffe sind irgendwie echt komisch. Also so ein Miteinander, sich aufeinander beziehen, im Moment noch nicht dran ist. Das ist noch einfach noch nicht dran. Auch wenn es manchmal den Wunsch gibt. Und ich weiß nicht, ob es jemals irgendwie dann dran ist. Kann sein, dass das nicht mehr kommt oder nicht mehr geht. Ich weiß es nicht. Aber ich merke einfach, dass momentan die Verbindung oder die Beziehung oder die Ehe, wir waren ja nie wirklich offiziell verheiratet, aber dass diese Verbindung momentan so stark ist, dass da nichts, ich mir gar nicht das andere so vorstellen kann.
Und trotzdem passiert Kontakt.
Es passiert Kontakt bis zu einer bestimmten Ebene, aber es passiert jetzt kein Einlassen auf Sexualität oder sowas in der Art, also körperliche Sexualität. Schon Sexualität, eine sexuelle Energie kann gespürt werden und da kann auch drüber gesprochen werden. Aber es ist jetzt kein Impuls da, das umzusetzen in tatsächliche Handlung. Und das beziehe ich eben darauf, dass das mit Bienes Tod irgendwie noch nicht so lange her ist in meinem Erleben. Und dass die Erinnerung auch, die ich aber zu der Sexualität, die ich mit Bienenleben erleben durfte, wie soll ich das mal sagen? Ich kann mir nicht momentan gerade nicht vorstellen, dass es da noch ein Upgrade irgendwie geben könnte oder das zu toppen wäre. Ne? Aber ja, so ist es im Moment.
Ja,
ich weiß,
danke.
Das ist deine Frage.
So, danke für deine Offenheit,
ja,
die Frage zu beantworten. Ja.
Es ist ja auf Gomera so, dass, wie soll ich mal sagen, es kommen ja viele Menschen hierher in Urlaub und im Urlaub sind auch die Menschen oft dann anders drauf, sind locker gekleidet. Oder es gibt unseren schönen Playa de Ingles, wo sie unbekleidet sind. Es gibt viele schöne Menschen, schöne Frauen. Und es wird also schon auch hier schon oft, gibt es einfach so, wie soll ich
sagen, man
sieht es öfter, ja?
Ja.
Als in Deutschland, wenn ich mich so erinnere. Also es gibt auch mehr die Herausforderungen, sage ich mal. Und das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut, und da präsent zu sein. Und wenn ich das vergleiche mit früher, dann wäre ich dem hinterhergerannt. So, ne? Wenn da so ein Impuls kommt. In irgendeiner Form hätte ich versucht, da ranzukommen, sozusagen. Dann an den Speck. Und mit Ihnen weiß ich ja auch, wir haben ja viele Gespräche gehabt, viele gemeinsame Satsangs, also wo sie zu mir zum Satsang gekommen ist, aber auch dann haben wir auch Satsangs gemeinsam, die Online-Satsangs gehalten. Also ich weiß auch, in welcher Tiefe sie bewusst war oder ist, vielleicht sogar noch. Auch das ist, wie soll ich mal sagen, das ist nur selten, ne? Dass ich Menschen aus so einer Tiefe ebenbürtig begegnen konnte. Und in Biene waren halt aber auch viele traumatische Erfahrungen, die einfach noch sehr viel abgelaufen sind in ihrem System. Die dann wahrscheinlich die Heilung oder die Heilung verhindert haben. Aber auf der Bewusstseinsebene konnten wir uns auch in so einer Tiefe begegnen. Das war in meinem Erleben bisher, sag ich mal, einzigartig. Und dass ich das erleben durfte, dafür bin ich auch so dankbar. Einfach. Das ist auch das, was einfach ganz häufig auftaucht, wenn ich mit Bienen in Kontakt bin. Eine enorme Dankbarkeit und Wertschätzung für die Zeit, die wir lebend, lebendig miteinander haben durften.
Ja, es ist ja auch selten, dass so eine Heilenergie irgendwie im Raum bleibt, sage ich jetzt mal. So habe ich es erlebt. Als ich auch Heilung brauchte, habe ich mich ja auch so ein bisschen auf Biene bezogen. Und das war so spürbar.
Ja, wie schön, dass du das sagst. Ja, und Biene hatte halt auch noch, Biene war ja auch einfach eine schöne Frau, ne, dazu noch. Und sie wurde auch von vielen darauf begrenzt oder beschränkt. Und es gibt auch Menschen, die das Gefühl haben, dass sie sich darauf beschränkt hätte. Und es kann sein, dass es mal so gewesen ist. Aber ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht mit dir, wo das vollkommen gleichgültig war, wie schön sie ist oder wie schön sie wirkt oder.
Ja, ich habe jetzt kein weiteres Thema mehr. Gibt es noch was, was du von dir aus so sagen möchtest?
Hoffentlich werden wir Fußball-Weltmeister. Ein Spaß. Aber das genieße ich ja auch gerade, dass diese Fußball-Weltmeisterschaft, die ja so umstritten ist, oder ob, weil sie in der Weihnachtszeit läuft und weil sie in Katar läuft. Und
ja, aber dabei sind die Spiele jetzt doch wirklich oft ein richtig tolles Fest, ne?
So erlebe ich es häufig, ja. Und wenn da nicht die ganzen Storys und alles dazu da wären, dann würde man nicht merken, dass das in Katar stattfindet. Das könnte sonst wo sein.
Ja, ist doch praktisch. Wir sind jetzt nach dem zweiten Gruppenspiel, wo wir das Interview machen. Jetzt haben die Deutschen einmal verloren, einmal unentschieden. Jetzt sind doch eigentlich Siege dran. Ist doch eigentlich ganz logisch. Sie haben jetzt die Unentschieden und Niederlage haben sie jetzt erstmal direkt zu Anfang abgehakt und jetzt können dann die Siege hintereinander kommen.
Super, finde ich gut, ich bin dafür. Ist ja auch echt merkwürdig, ne? Ich meine, gestern haben sie ja gegen das Land gespielt, in dem ich jetzt lebe, ne? Mhm. Und auch sehr früher schon hier gelebt habe. Und es ist unglaublich, was es da schon doch eine Identifikation gibt. Einfach, ja? Das Spiel irgendwie Deutschland. Man findet es teilweise gar nicht gut in Deutschland oder auch die teilweise deutsche Mentalität irgendwie schräge. Und trotzdem gibt es diese Identifikation und dieses ja, wenn sie daneben schießen oder yeah, wenn sie irgendwas gut gemacht haben, obwohl es vollkommen egal ist.
Ja.
Ja. Und das ist interessant für mich zu beobachten. Ja.
Gut, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ne?
Ja. Ja, deswegen bin ich froh, dass das Fest jetzt stattfindet und ich hier auch die Zeit habe und ich mir das auch so schön einteilen kann, dass ich fast jedes Spiel, jetzt will ich mir auch nicht angucken, fast jedes Spiel gucken kann. Das klingt nach deinem.
Ist mein Handy mal zur Abwechslung. Okay, gut, dann danke fürs Interview.
Ich danke auch und dann danke fürs Zuschauen. Ja.